alle unsere Gottesdienste, so feiern wir auch diesen Gottesdienst am Sonntag Palmarum im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Palmsonntag ist ein ganz besonderer Sonntag. Ein Atemholen vor der düsteren Kulisse des Leidens Jesu in Jerusalem. Daran denken wir ja in der Karwoche, die vor uns liegt. Die Ouvertüre zu Karfreitag und Ostern. Kein Sonntag hat so viele Bräuche herausgebildet. In manchen Gegenden wird er bereits schon als kleines Osterfest begangen. Geschmückte Osterbrunnen künden auf das nahe Fest hin. Die Weihe von Palmzweigen und gar Palmsonntagsprozessionen bei unseren katholischen Geschwistern vergegenwärtigen den Einzug Jesu in Jerusalem. Und auch den Einzug in das Herz der Gläubigen. In einigen evangelischen Gemeinden ist das der Grund, heute Konfirmation zu feiern. Durch das Tor des Palmsonntags betreten wir den Leidensweg Jesu. Leidenswege. Auch Jochen Klepper, der Textdichter des Liedes, das wir gleich miteinander singen werden, hatte seinen eigenen Leidensweg. Er war mit einer Jüdin verheiratet und sollte sich von ihr scheiden lassen. So jedenfalls forderten es die Machthaber des Dritten Reiches. Als er sich dem widersetzte, erhielt er Berufsverbot und war noch nicht mal für würdig befunden worden, Kriegsdienst zu leisten. Und als die Situation immer schwieriger wurde und die Deportation seiner Frau und auch einer der Töchter bevorstand, sah er keinen anderen Ausweg mehr, als zusammen mit ihnen aus dem Leben zu scheiden. Der älteren Tochter gelang noch die Migration nach England. Wenn wir jetzt das Lied 452 singen, er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr, so sollten wir dabei mitdenken, dass es nicht nur um alle Morgen neu geht, sondern um das Alltägliche, dass Gott mit einbezogen wird in das, was jeden Tag für gewöhnlich passiert. Nicht nur die großen Dinge. Aber jetzt genug geredet, lass uns alle Strophen singen vom Lied 452.
Thank you.
meinen im Psalm 69, den wir gleich miteinander beten werden, wendet sich ein Mensch an Gott, dem Übel mitgespielt wurde. Er wurde des Diebstahls beschuldigt und zur Strafe in einen Brunnen hinabgesenkt, einen Brunnen, dessen Wasser wohl zeitweilig am Versiegen war. Eigentlich war da nur noch Schlamm. Hinter der Beschuldigung des Diebstahles steht möglicherweise eine politische Abrechnung. Eventuell ist sie auch religiös bedingt. Vielleicht sogar beides. Zu allen Zeiten müssen ja gerade die Schwächsten und die Ärmsten bei dergleichen Konflikten als Opfer herhalten. Ihnen bleibt meist nichts anderes als nur Schreien, das Flehen zu Gott. Lasst uns nun miteinander Psalm 69, im Gesangbuch ist das die Nummer 731, beten. Und wir tun es wie immer, das heißt, die Kanzelseite beginnt und die Taufsteinseite betet bitte den eingerückten Text. 731. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen und aus dem tiefen Wasser, dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe mich nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Nahe dich meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe, schütze mich. Und wir beten weiter mit unseren Worten. Barmherziger Gott, wir wissen von Menschen, die den Boden unter den Füßen verloren haben. Denen so ist, als würden sie in einen Abgrund fallen. Wir ahnen, was wir mit Worten nicht ausdrücken können. Ihre Verzweiflung, den Kampf um Hoffnung, und mitten in der Düsternis ihrer Seele die Sehnsucht nach der Buntheit des Lebens, die uns gerade jetzt im Frühling vor Augen steht. Gott, manchmal geht es uns ganz ähnlich, weil wir manchmal irre werden an der Normalität des Schrecklichen, des Leides in der Welt, durch Kriege und deren Folgen, durch Verwüstung und Versteppung, durch Umwelt- und Naturkatastrophen, aber auch durch eigenes Leid, das sich in den Familien ganz unterschiedlich zeigt. Wir bitten dich, Gott, sei nicht fern mit deiner Hilfe. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, Bruder und Freund, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben erhält, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel. Hört die Verse 12 bis 19. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass sie dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging sie ihm nach, die Menge ihm entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.
Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 11, und zwar die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
an unseren Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Menschensohn muss erhöht werden. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten beginnt der Wochenspruch der heute beginnenden Woche. Mit diesen Worten wird umschrieben, was in dieser Woche geschieht. Alles dreht sich um Jesus. Feierlich, ja geradezu königlich, zieht er in Jerusalem ein. Aber kein roter Teppich ist ausgerollt, wie heutzutage bei Filmfestspielen oder Staatsempfängen. Und doch säumen ganz viele die Straßen und Gassen und jubeln ihm zu. Volksfeststimmung. Sie hatten ja von der Auferweckung des Lazarus in Bethanien gehört. So spricht sich eben rum. Nein, die Begeisterung kennt keine Grenzen. Die Kleider auf den Straßen, wie bei den Synoptikern Matthäus, Markus und Lukas nachzulesen ist. Wir kennen heutzutage Ähnliches von Fußballarenen. Wenn die Fans dann ihre Trikots ausziehen, ungeachtet der Temperaturen, und sie jubeln, schwenken und ihre Mannschaft anfeuern und feiern. Die Kleider auf den Straßen damals in Jerusalem. Das heißt doch auch, die Menschen stehen da. Ja, wie denn? In Unterwäsche. Und die dürfte im Gegensatz zu den Gepflogenheiten heute ziemlich eintönig gewesen sein. Alle sind irgendwie gleich. Jesus zieht in Jerusalem ein und das Volk jubelt. Endlich, so könnte man meinen, bekommt er die Bedeutung, die ihm zukommt. Er wird erhöht. Oder doch nicht? Da sind diese kleinen Hinweise, allen voran der Esel. Doch alles andere als ein königliches Tier. Auf einem Esel zu reiten, ist keine Eselei, nein. Ist das ein Hinweis auf eine Verheißung aus dem Alten Testament? Siehe, dein König kommt auf einem Esel, ein Gerechter und ein Helfer. Wir wissen ja, was in wenigen Tagen kommt. Die Stimmung schlägt um. Schimpf und Schande, kein Hosianna mehr, sondern kreuzige ihn. Und dann das aufgerichtete Kreuz. Erhöht? Und dann, heute in einer Woche, da heißt es, er ist wahrhaftig auferstanden. Nun ist er tatsächlich erhöht, über alles Denkbare und Menschenmögliche hinaus. Ein Auf und Ab von Hoffnungen und Erwartungen, von Enttäuschung und Begeisterung. Alles in nur einer Woche. Hinsichtlich der Dramatik, vielleicht sogar vergleichbar mit der Achterbahnfahrt an den Börsen der Welt in der letzten Woche, ausgelöst durch die Ankündigung hoher Zölle weltweit durch den amerikanischen Präsidenten. Auch das alles in der letzten Woche. Und am Beginn dieser Woche hören wir auf alte Worte aus dem Jesaja-Buch. Da war noch keine Rede von Jesus. Es war die Zeit des babylonischen Exils. Große Teile des Volkes Israel waren verschleppt, fern der Heimat und, ja, so glaubten viele, auch fern von Gott. Der Tempel in Jerusalem zum ersten, aber, wie wir ja wissen, nicht zum letzten Mal zerstört. Gott verlassen. In diese Resignation hinein klingt das Wort des Propheten, das an Gott erinnert. Gott ist auch hier in Babylon. Er hat uns nicht aufgegeben. Er wird uns wieder heimbringen, wenn wir die Hoffnung auf ihn setzen. Doch in diese Worte des Propheten mischen sich wieder andere Töne. Vom Knecht Gottes ist da die Rede, der im Auftrag Gottes unterwegs ist. Das Wort Knecht hat ja einen Bedeutungswandel erfahren. Im biblischen Sinn ist es nicht der niedere Arbeiter, der irgendwelche Hilfsposition bekleidet, sondern im positiven Sinne ein Diener. Einer, der nach den Geboten Gottes lebt. Einer, der gläubig ist. Aber wer ist das hier in unserem Kontext? Ist es der Prophet selbst? Oder ein Unbekannter? Vielleicht das Volk Gottes als Ganzes? Darüber rätseln die Gelehrten seit alter Zeit. Und schließlich hat die christliche Gemeinde diese Worte für sich entdeckt. Passt die Beschreibung dieses Gottesknechtes nicht auf das, was wir mit Jesus erlebt haben, was wir von ihm gehört haben? Das dritte der insgesamt vier Gottesknechtslieder ist für uns heute zu bedenken aufgegeben. Ich lese Jesaja Kapitel 50, die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lass uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Tja, liebe Gemeinde, alles beginnt mit einer ordentlichen Ausbildung. Der Bote Gottes bekommt die Fähigkeiten, die er braucht. Seine Zunge soll gut reden können, denn er hat eine ziemlich schwierige Zielgruppe. Er soll zur rechten Zeit mit den Müden reden. Er soll den Erschöpften Mut zusprechen. Er soll Seelsorger sein. Und dazu, und das ist nun das Zweite, er soll zuhören können. Den Menschen, aber vor allem Gott. Deshalb, er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. So ausgerüstet hört der Bote, der Diener, der Knecht Gottes dann aber auch, dass es keineswegs leicht werden wird. Und anders als Mose und Jeremia unternimmt er auch nicht mal den Versuch, sich aus der Verantwortung zu stehlen, sondern er sagt, ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Das wünschen wir uns ja von allen Mitarbeitenden in der Kirche, dass sie auf Gott hören und ihm gehorsam sind. Dass sie seelsorgerlich mit den Menschen umgehen, dass sie Mut machen, dass sie für andere da sind. Und da ist es schon egal, ob man hauptberuflich angestellt ist oder nur ehrenamtlich aktiv. Diese Ausrüstung brauchen wir alle. Allerdings Wenn man so lebt, wird man auf Widerstand stoßen. Das sind zum einen die eigenen Widerstände. Das Hören auf Gottes Wort ist recht mühsam. Und ja, ganz oft ist es auch uneindeutig. Und mir ist doch auch dieses und jenes ebenso wichtig. Die anderen sind manchmal so anstrengend. Und immer nur freundliche Worte, die brauchen doch mal eine klare Ansage. Und außerdem muss ich auch mal an mich denken. Dazu kommen die äußeren Widerstände. Wer wird denn schon noch von Gott hören? Damals in Babylon hieß es, ach, wir sind so müde. Lass uns einfach in Ruhe. Wir haben uns jetzt mit dem Schicksal abgefunden. Die babylonischen Götter sind viel mächtiger. Du machst dir hier nur Feinde. Können wir doch nachempfinden, oder? Wie wäre es denn heute? Was würden wir entgegnen? Wie? Gott? Was soll das denn jetzt sein? Ah, lass mich einfach in Ruhe, ich bin müde. Nächstenliebe, ganz ehrlich, ich muss mich erstmal um mich selbst kümmern. Ja, auch das würde heute passen. Hör doch auf, du machst dir nur Feinde, ey. Wir leben mal in einer postmodernen Spaßgesellschaft. Und liebe Gemeinde, ich bin sicher, wir werden es wieder erleben. Alle Jahre wieder kommt die Diskussion darüber auf, ob Vergnügen am Karfreitag wirklich noch verboten sein dürfen. Ob Kinos, spezielle Massagesalons und Diskotheken geschlossen bleiben müssen. Keine Sportveranstaltungen, kein Freimarkt in Bremen. Gerade vor dem Hintergrund, dass beide großen Kirchen inzwischen weniger als 50% der Bevölkerung ausmachen. Der Karfreitag mutiert zum Karfreitag, also mit C geschrieben, wo sich Hobbyrennfahrer zu illegalen Autorennen verabreden. Da hat Gott ausgedient. Liebe Gemeinde, damals wie heute gibt es viele Gründe, sich lieber zurückzuhalten. Ist Glaube denn nicht Privatsache? Ob ich nun nur unbequem bin oder nur schüchtern oder einfach Angst habe, leicht weiche ich dem Auftrag Gottes aus. Vielleicht steht genau deshalb in unserem Abschnitt dieser eine Satz, ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Soweit, so gut. Ist die Beschreibung des Gottesknechtes also eine allgemeine Ausbildungs- und Dienstanweisung für Gottes Bodenpersonal? Lesen wir weiter. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speiche. Da wird's jetzt ganz schön persönlich, nicht wahr? Das Nicht-Zurückweichen wird schmerzhaft. Der Bote, der Diener Gottes, der wird zum Opfer. Ja, wer hält das denn aus? Darum geht es in den letzten Versen. Und sie sind ein Bekenntnis des Vertrauens auf Gott selbst und gerade mitten im Leid. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lass uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Liebe Gemeinde, wo ich Gott auf meiner Seite habe, da kann ich festbleiben. All die Angriffe, selbst Schmerz und Gewalt, kann ich aushalten. Ich muss auch nicht zurückschlagen und ich muss mich auch nicht verkriechen. Gott hat das Recht auf seiner Seite und damit habe ich Zukunft auf meiner Seite, die eben nicht vergänglich ist. Deshalb begehen wir ja die Karwoche, weil da einer war, der genau das geglaubt und gelebt hat. Jesus von Nazareth. Er ist in der christlichen Tradition zum Urbild dieses Knechtes, dieses Dieners Gottes geworden. Und umgekehrt halfen die Bilder von dem Knecht Gottes im Buch Jesaja, den Weg Jesu zu verstehen. Von ihm wird berichtet, wie er immer wieder im Gespräch mit Gott war. Er hat gehört, wie Jünger hören. Die Evangelien sind voll von Geschichten, wie er sich den Schwachen, den Müden und den Traurigen zugewandt hat. Er hat ihnen Mut und Kraft und Hoffnung gegeben, wie es eben nur Gott kann. Er konnte mit den Müden reden zur rechten Zeit und er scheute nicht zurück vor den Konsequenzen. Er ist eingezogen in Jerusalem, umjubelt von den einen und misstrauisch beäugt von der Tempelpolizei und dem römischen Militär, das die Gefahrenlage zu den großen Festen in Jerusalem immer im Auge hatte und stets präsent war. Zu Pessach, dem Fest der Befreiung von den Ägyptern, da herrschte Alarmstufe Rot. Übrigens nebenbei, Pessach feiern die Jüdinnen und Juden in diesem Jahr seit gestern Abend. Massive Verstärkung aus Caesarea im Norden war damals immer vor Ort, wie auch Spitzel und Geheimagenten. Jesus ist darüber hinaus vielleicht auch noch verraten worden, auf alle Fälle aber verleugnet worden, gedemütigt, gefoltert und am Ende sogar getötet. Er hat seinen Rücken und seine Wangen dargeboten. Er hat seinen Gegnern in die Augen geblickt. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Gott hat ihn nicht im Stich gelassen. Er hat ihn auferweckt und erhöht und hat ihm damit eine Zukunft geschenkt und damit auch uns. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir? Können wir so sein wie der Gottesknecht? Kennt ihr jemanden, der seinen Glauben so konsequent lebt? Dietrich Bonhoeffer vielleicht. Er kommt dem wohl zumindest sehr nahe. In der letzten Woche waren es 80 Jahre her, dass er als Staatsfeind kurz vor dem Ende der Nazizeit hingerichtet wurde. Selbst im Gefängnis konnte er dichten, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gut, wir haben es heute leichter. Gut, wir können es wenigstens versuchen. Gott will, dass wir auf ihn hören, nicht immer schon alles wissen. Und er will, dass wir die anderen sehen, die Kraftlosen und die Glaubensmüden. Und er gibt uns seinen guten Geist, dass wir zur rechten Zeit die rechten Worte finden können. Und dann heißt es dranbleiben, nicht aufgeben, auch wenn es mal mühsam wird oder gar wehtut. Wir haben eine große Verheißung. Und liebe Gemeinde, keine Sorge, wir müssen nicht perfekt sein. Das können wir Gott überlassen. Wenn wir nach Perfektion streben, verwechseln wir ganz leicht Glaubensstärke mit Selbstgerechtigkeit. Ich glaube ja schon so fest, dass ich schon weiß, was Gottes Wille ist. Und ich vergesse dabei zu hören und rede nur noch. Und meist rede ich dann an den Müden vorbei. Fatal. Also lassen wir uns darauf ein, hören wir auf Gott. Lassen wir uns von ihm leiten und ausrüsten. Und eines ist und bleibt gewiss: In Jesus haben wir Zukunft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als unser Denken und Fühlen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, Bruder und Freund. Amen. Von dem Lied 91 singen wir jetzt die Strophen 1 bis 5.
Thank you. Es gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Wir danken allen, die den Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 47,20 €. Die Kollekte vom Trauergottesdienst am Dienstag, den 8.4., betrug 65,80 €. Vielen Dank. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie die diakonische Altenhilfe. Altsein heißt einsam, ausgeschlossen, an den Rand gedrängt. Das muss nicht so sein. Auch alte oder an Demenz erkrankte Menschen sollten an Aktivitäten und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Die diakonische Altenhilfe kümmert sich auch um die Entlastung der pflegenden Angehörigen. Wir danken für Ihre Gaben. Das Gemeindebüro ist noch bis einschließlich 17. April geschlossen. Herzliche Einladung zu folgenden Gottesdiensten. Am Gründonnerstag, den 17.04. um 19 Uhr im Martin-Luther-Haus mit Tischabendmahl. Pastorin Dr. Annegret Grundmann wird den Gottesdienst gestalten. 19 Uhr im Martin-Luther-Haus. Am Karfreitag, am 18.04. um 10 Uhr hier in unserer Kirche. Mit Superintendenten in Ruhe Helmut Kirchstein. Am Ostersonntag, den 20.04. um 10 Uhr hier in unserer Kirche mit Pastorin Dr. Annegret Grundmann. Es wird eine Taufe gefeiert. Und dann zu guter Letzt am Ostermontag um 10 Uhr in unserer Kirche mit Pastor in Ruhe Georg Jansen. Ein besonderer Gottesdienst findet am Sonntag, den 27.04. in unserer Kirche um 15 Uhr statt. An diesem Tag wird Pastorin Dr. Annegret Grundmann ihre Aufstellungspredigt in unserer Kirche halten. Im Anschluss an den Gottesdienst bis 18 Uhr findet dann die Wahl der Pastorin im Martin-Luther-Haus statt. Herzliche Einladung. Mögen Worte aus dem Wochenspruch aus Johannes 3, Vers 14 und 15 in den kommenden Wochen Sie begleiten. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Lasst uns nun gemeinsam das nächste Lied singen, das Lied 97, 1, 2 und 5. Thank you.
Guter Gott, wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus begegnest. Er hat wie kein anderer auf dich gehört und sich von dir leiten lassen, bis hin zum Kreuz von Golgatha. Er hat Menschen gute, heilende Worte gesagt. Er hat für uns gelitten und alles ertragen, sogar den Tod, damit wir leben können. So bitten wir dich für uns, für deine Kirche. Öffne unsere Ohren und Herzen für dein Wort, jeden Morgen, jeden Tag neu. Gib uns zur rechten Zeit die richtigen Worte und hilf uns, deine Liebe glaubwürdig zu bezeugen. Und vergib, wo wir versagen. Wir bitten dich für unsere Welt, in der Hass und Gewalt an der Tagesordnung sind, wo Menschenleben zerstört und ausgelöscht werden. Hilf uns, in Opfer von menschlicher Selbstsucht und Überheblichkeit zur Seite zu stehen. Stärke Menschen, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen, im Nahen Osten und überall dort, wo Krieg herrscht, die sich sogar selbst in Gefahr bringen, wie die Sanitäter im Gazastreifen, die auf dem Weg, Menschenleben zu retten, selbst zu Tode gekommen sind, nur weil das Militär nach anfänglichem Leugnen sich nunmehr geirrt haben will. Stärke die Menschen, die sich um die Erdbebenopfer in Myanmar und in Thailand kümmern, die Hab und Gut und Angehörige verloren haben. Lass auch uns solche Menschen sein, die unbeirrt an der Seite der Schwachen und Hilflosen stehen, den nahen und fernen Nächsten, dass sie deine Liebe auch durch uns erfahren. Und wenn wir selbst müde werden, stelle uns Menschen in den Weg, die uns beistehen. Gib Worte, die heilen und stärken und trösten. Und Menschen, die einfach nur da sind in der Not. Und lass auch uns wieder gestärkt solche Menschen sein. In der Stille bringen wir Gott vor dich jene Menschen, die du uns besonders ans Herz legst und uns selbst. Wir bitten dich, guter Gott, erhöre uns. Und höre uns, wenn wir nun beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nimm wieder Platz. Von dem Lied 170 singen wir alle vier Strophen.
Dass wir uns nicht trennen.
ein König auf einem Esel. Die Kleider auf der Straße, am Holzkreuz dann der Friede. Drei Dinge am falschen Platz. Doch so kommt die Welt zum Leben. Geht in diese etwas leise Woche mit dem Segen des lebendigen Gottes. Gott, der Herr, segne dich. Er lasse deine Hoffnungen und Sehnsüchte nicht ins Leere laufen. Und er behüte dich und berge dich im Mantel seines Trostes. Gott, der Herr, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig, wenn Ratlosigkeit dich lähmt. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich, er schaue auf deine Sorgenfalten und schenke dir Frieden, Wohlergehen des Leibes, Heil der Seele, Klarheit im Geist und der Welt eine friedvollere Zukunft.